Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Ich bin sauer.
Ich bin enttäuscht.
Ich bin menschlich ganz, ganz schwer enttäuscht.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach der 96-Blamage in Sandhausen vom 96-Podcast Vorwärts nach weit bei meinsportpodcast.de. Das war wirklich eine ehrlose Darbietung, das war eine Frechheit, ich bin so sauer, dass ich wirklich aufpassen muss, dass ich heute nicht justizabel werde. Ihr müsst mir helfen, ich finde keine Worte, ehrlich gesagt. Also ich will mal so anfangen. Ich habe vor zwei Wochen war ich bei Sportradio Deutschland vor dem 96-Spiel in St. Pauli. Und ich habe gesagt, 96 ist ein Abstiegskandidat. Und 96 muss aufpassen, dass sie nicht den Weg in die dritte Liga antreten. Ich habe gesagt, dass es keine Mannschaft ist. Ich habe gesagt, dass das alles Einzelspieler sind, die sich viel, viel zu gut halten. Dann spielen die ein ordentliches Spiel gegen St. Pauli und gewinnen. Spielen ein ordentliches Spiel gegen Kiel und gewinnen. Und ich lasse mich dazu hinreißen, zu glauben, dass diese Mannschaft doch einen Funken Ehre in sich hat. Ja? Und glaube, jetzt haben sie den Turnaround, ich hasse dieses Wort, das ist so ein Martin-Kind-Begriff. Jetzt haben sie das Ruder herumgerissen im roten Fußballboot. Und jetzt werden sie uns Freude bereiten, so locker die Saison irgendwie noch austrudeln lassen, ein paar Siege, ein paar Unentschieden, aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann kriegst du im Mittwoch gegen Leipzig also sowas von deine Grenzen aufgezeigt, 96. Und das hat jetzt nicht nur was mit der Qualität von Leipzig zu tun. Leipzig ist natürlich eine starke Mannschaft, aber 96 hat auch überhaupt nichts entgegenzusetzen gehabt. Überhaupt keinen Willen, überhaupt keine Leidenschaft, überhaupt gar nichts. So, okay, kann passieren. Werden sie ja wohl am Samstag gegen Sandhausen. Da werden sie ja wohl zeigen, was sie können. Da werden sie ja wohl Wiedergutmachung leisten. Und dann liefern die eine solche Scheiße ab. So, jetzt könnt ihr. Chris, wie hast du denn dieses Spiel empfunden?
Das war ein sehr flammendes 2-Minuten-Intro. Na, also ich sag mal, unter der Woche gegen Leipzig kann man verlieren und wir waren chancenlos. Und auch wenn Martin Kind der Meinung ist, man kann Lehren aus diesem Spiel ziehen, ja, welche Lehre soll das sein? Wir haben gegen eine Champions-League-Mannschaft unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Das ist durchaus in Ordnung, das kann man verlieren. Man kann das auch in der Höhe so verlieren, vor allem wenn man so auftritt wie wir. Das heute ist aber halt ein ganz anderer Maßstab. Also ich habe heute auch eine Menge Erwartungen gehabt in das Spiel. Ich hatte durchaus gehofft, dass wir eine Reaktion zeigen. Ich war aber leider schon mit Veröffentlichung der Aufstellung nicht mehr ganz so positiv. Tim, wie war es bei dir?
Ja genau, ich wollte gerade sagen, also heute ist noch Tim mit dabei, ich bin ja sehr unhöflich gewesen, also Chris hat ja schon gehört, Moin. Tim, du bist auch mit dabei und du hast dir übrigens, das kann leider keiner sehen, aber einen so wunderschönen Namen gegeben, also ich begrüße den Yannick, dem Fußballgott. Aufstellung ist ein gutes Thema, was Chris da gerade anschneidet. Hast du auch so schlechte Gefühle gehabt, als du die Aufstellung gesehen hast?
Ja, ich habe irgendwie so gedacht, dass er so ein paar Spieler irgendwie belohnen will für die letzten Wochen. Sebastian Stolz zum Beispiel, Yannick Dehm irgendwo auch. Weiß nicht, kann man so machen. Ist ja gründlich nach hinten losgegangen. 4-2-3-1 kann man auch machen. Warum man das gemacht hat, ist auch klar. Warum man mit Hinterseher vorher angefangen hat, ist auch klar. Die Truppe, gegen die wir gespielt haben, ist halt immer körperlich einfach eine andere Liga. Das muss man was zu sagen. Das hat gar nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern die sind einfach körperlich einfach besser oder einfach stärker als wir, als viele andere Mannschaften in der Liga. Und deswegen war schon klar, dass man da mit Hinterseher jemanden hat, der vorne dafür sorgen soll, dass man sich daran aufreibt und mit Dimas jemanden auf dem Platz hat, der dafür sorgt, dass Gallo und Dua nicht so viel Scheiße baut. Gut, Yannick Dehm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich einfach so unfassbar vertan bei dem. als das Spiel kam, war ich
Ja,
relativ
nicht nur du.
froh.
Ja.
Froh. Also ich glaube, viele haben sich
Du hast dich
unfassbar vertan.
vertan bei dem. Na gut, das
Ja,
war so.
genau, bei dem habe ich mich, ja, okay, habe ich jetzt auch gecheckt. Habe ich mich vertan.
Oh, schlechte Wortspiele sind schon zu Beginn. Wundervoll, ja.
Aber ja, auch Sebastian Stolze konnte irgendwie nicht so richtig daran anknüpfen. Also verwundert hat mich die Aufstellung nicht, aber schockiert hat mich dann, was die Mannschaft daraus gemacht hat. Also so die ersten 15 Minuten waren wir, glaube ich, nicht ein einziges Mal im ersten, im letzten Drittel. Und das ist halt so ein Punkt, ne? Du kannst ja auswärts ein Problem haben mit einer starken Mannschaft, wenn du bei denen zu Hause spielst und so. Aber also ich meine, ja, da haben ja auch ein paar Leute auch vielleicht ein bisschen Berufsehre, oder? Also ich meine, wenn
Nee,
ich meinen Job
haben sie
so
nicht.
machen,
Tim,
ja, weiß ich,
Ehre
ja,
haben
weiß
sie
ich.
nicht.
Ja,
Also,
weiß ich.
heute haben sie das gezeigt. Also, du sagst das gerade, die ersten 15 Minuten, das ging halt schon gleich los. Und Sandhausen war irgendwie gefühlt ständig bei uns im 16er. Also, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Die sind ja nur fußballerisch nicht besonders stark, muss man ganz ehrlich sagen. Aber sie haben die Bälle erobert, sie haben die Zweikämpfe gewonnen. Und schwuppdiwupp war da mal so ein Ball im 16er. Und dann haben wir da heute. Also, mein Julian Börner, dass er wichtig ist, das wissen wir ja. Wie wichtig er ist, sehen wir immer mehr. Denn wir haben da heute eine Innenverteidigung gehabt. Boah,
Ja, aber
schwierig.
da möchte ich gleich einhaken, weil das Tor 1 und Tor 2 hätte Julian Börner auch nicht verteidigt. Also,
Ja, warte, lass uns da mal vernünftig drauf schauen. Also, gerade das, okay, beim ersten Tor ist jetzt schwierig, von Verteidigen zu sprechen.
naja, gut, also das ist halt eine Torwartsache, eine Entscheidung, die du als Torwart triffst. Ich besetze dich einen Pfosten oder beide. Und ich glaube, wenn man sich, das ist halt auch immer so ein bisschen Videoscouting. Es war bekannt, dass der den mit recht viel Schnitt auf den Kasten spielt. Also es war jetzt auch nicht so, dass man das irgendwie nicht, dieses Memo nicht bekommen konnte. Also es ist alles eine Frage der Vorbereitung und ich kann sowieso nicht verstehen, warum man alles im Raum verteidigt und nicht gegen den Mann verteidigt. Gerade wenn man so starke, so unglaubliche Viecher als gegnerische Spieler hat, die dann bei einer Standardsituation einem gegenüberstehen. Aber das ist ja eine andere Entscheidung, die muss man ja irgendwo mal treffen. Nur es wäre schön, wenn wir uns da jetzt mal einheitlich drauf einigen könnten, dass wir bei solchen Mannschaften einfach eine Mischform aus Raum- und Manndeckung spielen und nicht einfach nur blind den Raum verteidigen. Aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, wir können halt eben auch nicht alles durchtakten von Anfang bis Ende. Wir müssen den Spielern auch so ein bisschen die Verantwortung auf dem Platz noch überlassen.
Ja, okay. Und Tim hat es gerade angesprochen, Chris. Also jetzt mal unabhängig davon, wie er seine Pfosten besetzt hat. Ich fand auch, dass Hannover Zieler bei dem Gegentor etwas unglücklich ausgesehen hat, möchte ich mal vorsichtig sagen.
Eine direkt verwandelte Ecke sieht immer scheiße aus, für jeden Torwart auf
Ja?
jeden Fall.
Okay,
Man
ja.
sollte nicht außer Acht lassen, dass der Ball wirklich, also den kann man nicht besser schießen, der schlägt oben in der Ecke ein, also den kannst du, also selbst wenn du das, Mario Basler hätte das früher in seinen Werder Bremen-Zeiten nicht besser machen können, da siehst du als Torwart immer scheiße aus und wenn man dann so ein Attribut wie Weltmeister-Torhüter noch mit sich trägt, dann kann man ihm das vielleicht vorhalten. Ja, also da bin ich tatsächlich zwiegespalten, also natürlich ist das immer ein Torwart-Ding, wenn eine Ecke direkt verwandelt wird, aber viel besser kannst du den tatsächlich nicht schießen. Aber
Okay, das stimmt.
seid ihr wirklich der Meinung, dass die Aufstellung so absehbar war? Also ich fand, da waren einige Überraschungen
Na, was
drin.
heißt
Also
absehbar? Aber
abgesehen,
ja.
warte, abgesehen von Hinterseher, also natürlich kann man sagen, okay, mit Ondua kommt mehr körperliche Präsenz auf den Platz und dann kann man auch einen Dominik Kaiser, der eigentlich jetzt zuletzt nicht so schlecht auf dem Platz gestanden hat, dann kann man den auch mal rausnehmen, weil der halt da Defizite hat gegenüber einem geilen Andua. Dass man einen Meiner mal eine Auszeit geben sollte, ist auch nachvollziehbar. Teuchert und Moroja verstehe ich absolut nicht, warum man da die
Naja,
Leute rausgenommen
doch,
hat.
das hat Tim ja erklärt. Teuchert hätte dann gegen die körperlichen Abwehrspieler vermeintlich nicht einen Stich gesehen. Und du hast dann gehofft, mit Lukas Hinterseher einmal den besseren Fußballer im Vergleich
Ja,
zu
aber
Henrik Weidand zu
Tobi,
nehmen
was hast
und
du
dann
denn
auch die.
erwartet? Was hast du denn erwartet, wie Sandhausen heute auftritt? Also ich fand, wir haben in den ersten 3, 4 Minuten direkt gemerkt, für das Spiel, was Sandhausen heute abruft, diese komplette Dominanz. Wir haben ja wirklich, und da hat Tim recht, wir haben in den ersten Minuten, in den ersten 15 haben wir überhaupt kein Land gesehen. Die einzige Chance, die wir in diesen ersten 15 Minuten schon gehabt hätten, wäre halt, dass wir sagen, okay, wir lassen uns zwar hinten reindrücken, aber wenn wir mal an den Ball kommen, dann brauchen wir Geschwindigkeit vorne.
Das kann doch nicht unser Anspruch.
Aber das haben wir doch nicht
unser Anspruch gegen Sandhausen. Naja, es kann nicht unser Anspruch gegen Sandhausen sein. Du wolltest das Spiel schon dominieren. Du wolltest schon die Kontrolle über das Spiel haben. Du hast da relativ viele spielstarke Spieler. Du hast mit Dimas und Kerk ja dann eher im Zentrum, aber viel zu weit vorne. Also du hast nicht so auf die Schnelligkeit gesetzt. Also zumindest habe ich es nicht gesehen. Vielleicht war das ja der Matchplan, aber der ging überhaupt nicht auf. Aber Pässe in die Tiefe, schnelle Pässe in die Tiefe haben wir nicht gespielt, sondern wir wollten schon das Spiel machen. Wir wollten schon agieren als der Favorit. Aber dann kannst du das nicht machen, wenn der Gegner dich da im Zweikampf jedes Mal den Schneid abkauft und da mit vollem Einsatz rangeht, auch mal oberhalb der Grenze. Haben sie oft genug gemacht, auch ein bisschen unsauber. Aber das ist Abstiegskampf, Freunde. Also ich meine, die kämpfen ums Überleben. Und 96, ich hatte das Gefühl, und da möchte ich Nils zitieren, weil ich bin da ganz seiner Meinung, deswegen liebe Grüße an Nils, die hatten zum Teil, also die wirkten so, als wären die richtig beleidigt, dass die jetzt gegen Sandhausen auf dem Platz stehen müssen und da nicht irgendein Fußballfest zu erwarten ist wie gegen Leipzig oder wie gegen St. Pauli und gegen Holstein Kiel. Und auch Sebastian Kerk, also Tim, für mich heute ein Totalausfall.
Naja, das ist ja einer von vielen. Also man muss ja jetzt auch sagen, also eigentlich mich fehlt auch dieses Thema, dieses Anschluss, dieser Aufstellungsthema würde ich gleich zumachen, aber ich wollte auch noch einen Satz zu sagen. Also eigentlich, glaube ich, war das recht schwierig, die Entscheidung, sich für Hinterseher zu entscheiden, die ist relativ einfach, aber dann auch gleichermaßen Torhüter draußen zu lassen, dann entscheidet man sich ja automatisch dann auch für einen Außenbahnspieler, wie dann zum Beispiel Stolze. Ich glaube, ich habe es auch getwittert, gegen solche Mannschaften wie Sandhausen, das zeigt auch, dass das 1:2 ganz gut, solche Mannschaften wirst du nur mit Fußball herspielen. Die wirst du, wenn du dich auf deren Spielplatz begibst, gelten dort deren Spielregeln und dann hast du eigentlich gegen die keine Chance. Das ist einfach in der zweiten Liga so, das ist nicht nur individuell für Hannover 96 so, sondern für ganz viele Mannschaften. Der Hamburger SV hat da auch nicht gewonnen. Also insofern, da würde ich jetzt das irgendwie außen vor lassen. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, das Fußballspielen wird dann, also das wirkliche Fußballspielen, also am Ball den Fuß zu halten, also, ne, ihr wisst schon, wie ich es meine, und einen Ball laufen zu lassen, mal quer zu spielen, dann mal die Außenverteidiger mitzunehmen, kurze Bewegungen, auch miteinander zu sprechen, das Zentrum zu besetzen, sich fallen zu lassen, entgegenzukommen. Also der Mann ohne Ball bestimmt das Spiel. Diese ganzen kleinen Regeln, die das Fußballspiel halt so schön machen eigentlich, die haben wir ja nicht beherzigt heute. Und es wird halt auch nicht einfacher, wenn du halt mit Yannick Dehm und Dua und Stolze vorne spielen musst.
Und das stimmt.
Das macht es nicht einfacher dann.
Du bist noch nicht so oft Quick and Dirty gewesen, weil bei Quick and Dirty ist vor allem Quick wichtig. Ich muss da jetzt reingrätschen, weil wir müssen die Halbzeit gleich abschließen. Also, und wir sind noch beim 0:1 oder beim 1:0. Sprich, also Yannick Dehm, Totalausfall, das kann man sagen. Dabrowski hat reagiert, hat ihn rausgenommen, hat damit ein Zeichen setzen wollen, bin ich mal der Meinung. Das war aber schon, da stand es ja schon 2:0. Also Holstein Kiel geht schon richtig los bei mir. Sandhausen macht dann noch das 2:0, beziehungsweise, naja, wir machen das 2:0. Marcel Franke, aber geht er da nicht hin, ist der Sandhäuser in seinem Rücken und macht ihn auf jeden Fall rein. Also da würde ich jetzt keine Slapstick-Einlage drin sehen, sondern er muss da hin, geht er da nicht hin, ist der Ball durch und dann steht es auch 2:0. Also er kann.
Ja, warum geht Yannick Dehm, warum lässt Yannick Dehm den Spieler laufen?
Yannick Dehm lässt in jedem Spiel Spieler laufen. Also da müssen wir ganz grundsätzlich mal drüber sprechen. Yannick Dehm wird ständig überlaufen. Erinnere dich mal noch an das Spiel von Heidenheim. Da ging alles über deren linke Seite. Und Yannick Dehm wurde schwindelig gespielt. Yannick Dehm kann das nicht. Der kann seine Seite nicht dicht machen, wenn Stolze nicht vor ihm spielt und mit zurückläuft. Kann der nicht. Und da wir Stolze jetzt plötzlich nach links schicken, kann das nicht funktionieren. Kann nicht. Tut mir leid. Kann ich. Aber trotzdem, wir liegen 2:0 hinten, der Trainer setzt ein Zeichen und dann kommen wir doch tatsächlich, ich finde sogar zu einem schönen Tor. Chris, Niki Hult beteiligt, Lukas Hinterseher beteiligt und der Torschütze dann Sebastian Stolze. Viel gescholten und jetzt aber wieder mit einem Treffer. Ich fand, das war ein schönes Tor.
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, mag man fast sagen, weil bis dahin waren wir nicht einmal irgendwie wirklich effizient vors Tor gekommen. Also eine wirkliche Abschlusschance habe ich bis dahin nicht gesehen. Ich hätte mich gerne hinreißen lassen, beim zweiten Gegentor am Anfang auf Marcel Franke einzudreschen. So nach der Art, dass er seine seit Wochen unterirdische Leistung jetzt mit einem Tor gekrönt hat. Aber da kann er wirklich nicht viel machen. Also da gab es andere Spielsituationen in anderen Spielen, wo man ihm deutlich mehr Fehlverhalten vorwerfen kann. Aber bei dem Tor, wenn er da nicht rangeht, dann steht da hinter der Spieler und dann ist das Ding auch drin.
Ja, wie ich schon sagte, genau. Aber lass uns doch bitte über das 2:1 sprechen.
Genau, also wie gesagt, die Flanke von Niki ist toll. Lukas Hinterseher legt den Ball wirklich mit sehr viel Übersicht quer. Ja. Stolze hält den Fuß hin und wie gesagt, auf einmal war wieder ein bisschen Hoffnung, zumindest auf dem Platz.
Genau.
Aber das war auch tatsächlich die einzige Hoffnung, ohne vorgreifen zu wollen, aufs ganze Spiel gesehen. Also auf die gesamten 90 Minuten.
Und nach dem Tor kam jetzt auch nicht mehr so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so 96, der angefangen hätte zu drücken und gesagt hätte, so, wir sind jetzt wieder da und wir kriegen das doch noch hier hin. Im Gegenteil, in der 45. Minute gibt es dann nochmal eine Standardsituation für Sandhausen. Der Ball geht auf die Latte und dann geht es mit diesem 2:1 für Sandhausen auch in die Halbzeitpause. Und auch wir gehen jetzt in unsere Kabine, auch wir gehen in die Halbzeitpause und wir melden uns zurück nach eben einer kurzen Pause. Und jetzt kommt die Werbung.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiteten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty. Nach dem Debakel von Hannover 96 beim SV Sandhausen. Wir gehen mit dem 2:1 aus der Kabine wieder raus und wir wechseln. Und Tim, da würde mich interessieren, hast du bei Ron-Robert Zieler eine Verletzung gesehen?
Nee, tatsächlich habe ich das ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich finde es schwierig. Also Chris, ist mal ernsthaft, wenn also klar, er sah jetzt nicht besonders glücklich aus, es war jetzt aber auch nicht so. Ich fand, also da hatten wir schon Torhüter, die haben schlechtere Spiele gemacht. Chris, aber dann kommt plötzlich Martin Hansen ins Tor. Wenn das keine Verletzung von Zieler gewesen ist, dann war das eine unfassbare Demontage.
Aus Leistungsgründen kannst du jetzt dich nicht dann sportlich für Martin Hansen entscheiden.
Genau, also müssen wir von der Verletzung eigentlich ausgehen.
Ja, aber du weißt ja auch nicht, was in der Halbzeit geschehen ist. Also Ron-Robert war ja sehr unzufrieden, das hast du ja in der einen oder anderen Situation gemerkt. Und,
meinst du disziplinarisch?
Ich habe auch keine Verletzung erkannt, also ich habe auch keine Spielsituation erkannt, wo ich gedacht habe, okay, da hätte was sein können, vielleicht hat er sich da vertreten, verzogen oder was weiß ich.
Aber haben wir bei Yannick Dehm auch nicht gesehen und der war ja mit Sicherheit angeschlagen.
Sonst würde das aber ich fand, da war ja die Leistung so deutlich, dass man da durchaus von einem Signalwechsel.
Sehe ich auch, aber 96 hat geschrieben, er war angeschlagen.
Ja gut, 96 schreit einiges, wenn das Internet online ist. Ne? Also da könnte auch eine Gegendarstellung vielleicht jetzt kommen, wenn wir hier was Falsches sagen. Aber also bei Ron-Robert bin ich mir nicht sicher. Also die Leistung war jetzt nicht so unterirdisch, dass man da von einem leistungsbezogenen Wechsel ausgehen kann. Eine Verletzung habe ich auch nicht gesehen. Ich habe dann kurz halt überlegt, ob Ron-Robert die schlechte Laune, die er halt auch auf dem Platz dann schon gezeigt hat, vielleicht in der Kabine verbalisiert hat. Und du weißt ja nicht, ob er dann vielleicht auch Richtung Trainer irgendwas gesagt hat, wo
das stimmt.
Christoph, wenn ich den Reporter zitieren darf, Dambrowski, vielleicht auch gesagt hat, okay, pass auf, weißt du, Ron-Robert, dann bleib mal lieber draußen.
Okay, Tim, da würde ich mit dir nochmal gerne über Zieler grundsätzlich sprechen. Also ich finde, der hat natürlich eine richtig gute Saison eigentlich für uns. Ich muss aber sagen, dass er mir schon gegen Leipzig, weißt du, worüber ich mich maßlos geärgert habe gegen Leipzig, Tim? Das waren zwei Dinge. Das war Marc Diemers mit seinem versucht, einen Außenrisspass und dann stehen bleiben und meckern. Und das war Ron-Robert Zieler, der dann im Strafraum liegen bleibt, anstatt zurückzulaufen und versuchen, diesen Ball noch zu klären. Das ist mir schon sehr negativ aufgestoßen. Und heute wirkte er in meinen Augen sehr verunsichert. Abschläge ins Aus, auch Abstöße ins Aus, beziehungsweise Abstöße kann man nicht sagen, wenn er den Ball im Fuß gespielt bekommen hat, hat er eigentlich heute immer den Gegenspieler getroffen. Was ist denn los mit Ron, Tim?
Das weiß ich nicht. Also kann ich mir auch irgendwie nicht erklären. Mir ist es tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Das Spiel gegen Leipzig habe ich leider nicht ganz gesehen, deswegen kann ich da bei den Szenen nicht mitreden. Okay. Ja.
Aber heute fandst du ihn nicht unsicher?
Würde ich mal auf Wiedervorlage legen. Das gucken wir uns noch mal ein, zwei Spiele an und dann kann man darüber mal reden.
Naja, wenn das so kommen darf.
Da gehe ich von aus. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn irgendwas Disziplinarisches vorgefallen ist, ist ja klar, dann gibt es dafür ein Spiel auf der Tribüne oder auf der Bank und dann hat das verstanden, dann ist gut. 5.000 Euro in die Mannschaftskasse oder whatever. Aber gucken wir uns mal in Ruhe an. Finde ich jetzt ein bisschen zu schwierig, da ein Urteil zu fällen.
Es ist auch schwierig, klar.
Es hätte ja aber auch gleich nach hinten losgehen können, ne? Also selbst wenn es eine disziplinarische Geschichte gewesen wäre.
Wie bitter wäre das also gewesen?
54. Minute. Ja. Hansen mit einem tollen, also
tolle Parade,
mit einem richtig starken Reflex. Und dann auf einmal haben wir alle, glaube ich, die Luft angehalten. Tobi.
Ja. Ja,
also, gerade du vor allen Dingen als Hansen-Fanboy.
Es sieht komisch aus, das Knie überstreckt so ein bisschen und dann bleibt er ja auch liegen und sieht auch ein bisschen schmerzverzerrt aus, sein Gesicht. Und ich hätte eigentlich das Gefühl, der muss wieder raus. Jetzt haben sie ihn doch irgendwie wieder fit gekriegt. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn da was zurückbleibt. Und wir werden da ja später noch drauf zurückkommen, dass dann auch die Mitspieler jetzt nicht mehr das größte Vertrauen in seine Torwartfähigkeiten hatten. Anders lassen sich die ein oder andere Szene überhaupt nicht erklären. Ja, das wäre ganz bitter gewesen. Also stellt euch mal bitte vor, Christoph Dambrowski möchte nicht Onduka rausnehmen und auch nicht Maina, den hat er aber erst gebracht, sondern dann den Ron-Robert Zieler aus disziplinarischen oder welchen Gründen auch immer. Und 10 Minuten später verletzt sich dann Martin Hansen, alter Schwede. Da hätten wir, also
ich habe Jan Rosenthal schon von der Tribüne runtersteigen sehen.
Ich musste an ihn denken.
Handschuh anziehen. Ja. Also tatsächlich
habe ich mich auch gefragt.
Wer? Du hast gefragt, genau. Wer soll ins Tor oder nicht?
Ich hätte mir keinen vorstellen können.
Ja, also es wäre nicht Selmo Roja gewesen. Da sind wir uns hoffentlich einig.
Also ich habe das Spiel mir sehr genau anguckt. Also ich weiß nicht, ob es so schlimm gewesen wäre, wenn Marcel Franke im Tor gestanden hätte. Es war jetzt auch nicht so viel, was Marcel Franke heute für den Spielverlauf getan hat. Aber nice. Gut, ich weiß, aber Maxi Bayer auch nicht. Und deswegen, weiß nicht, so ein sehr sprintfähiger, schneller Spieler, wenn der dann, ist ja auch nicht, ne, ist auch nicht so klein, ist 1,84, 1,82 oder so.
Also ungefähr wie Martin vielleicht. Hansen, also ja.
Ja, genau, also das kann er dann ja auch mal vielleicht in sein Portfolio mit reinnehmen als junger Spieler. Ich habe schon mal im Tor gestanden. Und es gibt ja immer in der Mannschaft.
Der spielt ja auch überall.
Ja, es gibt auf den von den 11 Spielern, also von den 10 Feldspielern, immer einen, der auch ein Tor spielen kann. Ist so eine interne Regel.
Ist das so? Von der habe ich noch nie gehört. Ehrlich? Oh, okay.
Ja, es gibt immer einen, der auch noch ein Tor spielen könnte.
Ja, früher war es der Dickste, aber im Profifußball schwierig.
Ja, da hätten wir im Podcast auf jeden Fall ein Problem, wenn wir irgendwann mal in den Soccerpark gehen, weil dann stehen wir alle im Tor, glaube ich.
Ja, so, jetzt, wir wollen aber jetzt nicht über unsere körperlichen Deformitäten sprechen, sondern über das 96-Spiel, das ähnlich deformiert gewesen ist. Also, wobei man sagen muss, nach dieser Schrecksekunde und der Glanzparade von, jetzt übertreibe ich ein bisschen, dem guten Reflex von Martin Hansen, danach hat 96 tatsächlich komplett das Spiel übernommen. Das heißt, wir hatten komplette Kontrolle über dieses Spiel. Wir haben auch den Ball versucht, gut durch unsere Reihen zu bewegen. Ich sage ganz bewusst versucht, weil eins hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, dann erstmal Tim, dann Chris. Mir hat wirklich eins gefehlt, nämlich die Torgefahr. Die habe ich auch nach den ganzen Wechseln, die wir noch gemacht haben, auch Sadie Teuchert kam noch, ich habe keine Torgefahr gesehen.
Ich glaube, dass das Wort, was du suchst oder was du meinst, ist Durchschlagskraft. Und wir haben ja eigentlich immer wenn wir über links gespielt sind oder links gespielt haben, haben wir das meistens so zu dritt gemacht eigentlich mit einem Außenverteidiger und dem Sechser und dann dem Kerki und so. Der übrigens einen total rabenschwarzen Tag hatte, dem gar nichts gelungen ist. Aber war auch nicht das erste Spiel, in dem nichts gelungen ist. Ist ganz komisch. Es war ein Spiel, in dem wir in den falschen Momenten Tempo angezogen haben, in den falschen Momenten, aber auch gleichermaßen den Ball auf uns zu kommen haben lassen, also den Ball nicht entgegengegangen sind. Es war ganz komisch, haben dadurch auch, finde ich, Sandhausen immer stärker gemacht. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du kannst solche Mannschaften nur fußballerisch spielen und schlagen. Und wenn du die in die Zweikämpfe bringst, dann kannst du mit der Mäusepolizei nichts reißen. Es war ja der Plan, mit Hände dann noch jemanden zu bringen, der als Anspielstation gilt, aber das bringt ja alles nichts, wenn da einfach nichts kommt. Also irgendwie so Flügelfokus, dann aber halt eben auch wirklich mit zwei Spielern, die dann einfach, also das ist auch immer eine Frage des Willens, glaube ich. So, der unbedingte Wille, den Ball jetzt wirklich gut in den 16er zu bringen, den gefährlich, den scharf reinzuspielen, an dem Gegenspieler noch vorbeizugehen und dann den Ball wirklich mit Kraft und mit Auge mal auf den 16er, auf den 16-Meter-Punkt zu spielen, auf den 11-Meter-Punkt zu spielen beispielsweise. Aber das ist ja auch, jeder zweite Ball ist ja dann auch in solchen Situationen immer weg. Also das sind ja immer, sind die zweiten Bälle weg. Da können wir die Uhr noch stellen. Es ist ganz egal, ob Ecken, ob Flanken, ob Einwürfe, es ist ganz egal, der zweite Ball ist weg. Immer. Und
Genau, ja, das stimmt.
das ist schwierig, einfach.
Also Durchschlagskraft nennt es Tim. Ich habe gesagt, wir hatten irgendwie keine Torgefahr. Chris, wie hast du es gesehen?
Ich überlege gerade noch, wer Bernhard und wer Bianca ist von der Mäusepolizei, aber auf jeden Fall hat Tim absolut recht. Bis zur 80. Minute war das ein fruchtloses Gekicke. Ich habe nicht eine wirkliche bestimmende Aktion gesehen, woraus irgendwas hätte resultieren können. Die Wechsel oder der Versuch, dem Spiel nochmal eine andere Richtung zu geben, ist hoffnungslos verpufft. Da ist tatsächlich nichts bei rumgekommen.
Und dann kriegen wir noch das 1 zu 3. Und das war eine der Szenen, wo ich der Meinung war, gesehen zu haben, dass die Verteidiger ihrem Torwart nach dieser Szene in der 54. Minute oder dem Körper des Torwarts nicht mehr vertrauen. Denn anstatt dann Martin Hansen rauskommen zu lassen und den Ball klären zu lassen oder ihn einfach nur festzuhalten, also sich auf den Ball zu werfen, ich weiß nicht, was Niki Hult da macht, doch ich weiß es schon. Er glaubt, dass er ihn mit so einem leichten, es war kein Abseitskick, aber hat ihn so leicht berührt und war wohl der Meinung, Marcel Franke kommt dem Ball entgegen, um ihn dann zu klären. Er kam aber nicht. Er kam nur an Sandhäuser und der schießt ihn dann durch die Hosenträger von Martin Hansen.
Wobei auch der Sandhäusener sehr glücklich die Kontrolle über den Ball gewinnt, ne? Also das war jetzt nicht so, dass Niki
Das
Hult
war
ihn
nicht,
wirklich
das,
direkt vor die. Also
doch,
natürlich
er
macht er das
vorgelegt.
nicht gut. Tobi, natürlich macht er das nicht gut, aber wenn du mal die Wiederholung anguckst, der Sandhäusener kriegt den auch gerade so mit dem Absatz noch irgendwie,
Ja, klar, Niki wollte ihn.
schafft es
Ja,
genau,
also.
den sich so hinzulegen, dass man einen guten Abschluss machen
Ja.
kann. Müssen wir nicht groß drüber reden, also definitiv ein
Da
schwerer
müssen wir
Fehler
schon
von
drüber
unserem
reden.
linken Verteidiger, aber
Ja,
ja.
Moment. Moment, Tim, dann will ich es mit dir machen. Also, ich hatte das Gefühl, Niki hat dem Körper von Martin Hansen nicht vertraut. Und deswegen lieber versucht, den Ball selbst, ich sag mal vorsichtig, zu stoppen und dann Marcel Franke dem Ball entgegenzugehen, damit er ihn klären kann. Das hat aber nicht funktioniert. Oder wie hast du die Szene bewertet, Tim?
Auf die Liste der Totalausfälle kommt auch Niklas Hult heute nach dem heutigen Spiel. Aber nicht nur, weil er das. Also ich weiß nicht, machen wir uns das manchmal so kompliziert? Ich finde schon, in der Situation gibt es nur eine Lösung. Wir liegen 2-1 hinten auswärts. Wir sind dabei, gerade eine Druckphase aufzubauen oder auszubauen. Der Ball wird gefälligst nach vorne gedroschen. Ende der Diskussion. Ich weiß
Oder du
nicht,
lässt den
ich weiß
Torwart den
nicht.
Ball nehmen und dann nach vorne dreschen.
Ja, aber ist ja egal. Solche Situationen hat Niki Hult andauernd, dass er wenn irgendeinem Spieler den Ball wegnimmt, weil er davon ausgeht, dass der Mitspieler das schon versteht, was daraus resultiert. Ich möchte gerne wissen, warum er den Ball dann versucht. Es sah für mich fast aus, wenn er den mit der Hacke an Massenkranke weiterspielen möchte.
Genau,
also es gibt nur zwei Optionen, wegdreschen oder mit dem Ball halt nochmal 2-3 Meter gehen.
Da ist oder eine Diskussion auch den zu. Torhüter kommen lassen. Ich bleibe
aber
dabei.
Aber der Torwart war doch 4-5 Meter weg in
ja,
der
ich meine auch.
Was soll er denn da machen? Nein, Hansen ist schon auf dem Weg. Hansen ist schon auf dem Weg. Aber Niki Holt vertraut ihm nicht. Also, okay, wir sind uns da nicht einig. Ich sage, Niki vertraut Hansen nicht. Tim sagt, Niki ist einfach ein Totalausfall und macht solche Szenen häufiger. Chris hat gesagt, es war Glück für Sandhausen. Okay. Drei Meinungen ist okay. Aber am Ende entscheidet dann die Hörerin.
Und das Tor.
Also im Zweifel, es war ein Fehler. Sandhausen macht ein Tor. Und dann könnte man aber, wenn man freundlich wäre, sagen, dass Niklas Holt seinen Fehler wieder gut gemacht hat. Ginge mir persönlich ein bisschen zu weit, weil wir hatten noch eine Szene, in der Sandhausen, also übrigens, ich finde, die haben einen ganz, ganz furchtbaren Fußball gespielt. Also wirklich nochmal, auch wenn die gefährlich bei uns im 16er waren, nochmal querlegen, nochmal mit dem Kopf irgendwo hin und also nicht den Abschluss suchen. Und dann war das wieder so eine Szene, aber dann kommt ein Sandhäuser am Elfmeterpunkt zum Schuss. Also er will ihn nur, zum Schuss stimmt gar nicht. Der Ball kommt zu ihm, er stellt den Fuß rein und das ist eigentlich ein sicheres Tor, aber der Ball geht an Niklas Holts Knie und von da aus in die Arme von Martin Hansen. Also, alles wieder gut gemacht, Tim, aus Nikis Sicht?
Ja, ich habe da irgendwie schon abgeschaltet, glaube ich. Ich habe die Szene noch
ehrlich? Im
Kopf, ja.
Für mich ist es eine rein rhetorische Frage oder sarkastisch gemeint. Der hat gar nichts gemacht, der geht nur an sein Knie. Der hat Riesenglück. Riesenglück.
Ja.
Riesenglück. Oder? Also, du hast im Kopf schon abgeschaltet, Chris. Hast du es gesehen? Und natürlich keine Heldestat von Niki.
Naja, Sandhausen muss da das vierte Tor machen. Das wäre durchaus verdient gewesen und da hätten wir uns nicht beschweren können. Ja. Und ob da jetzt irgendwelche Fehler waren, das hat mich in dem Moment gar nicht mehr interessiert, weil der Ball nicht drin war.
Mich auch nicht.
Aber es wäre durchaus ein Pflichttor gewesen und dann wären wir mit einer richtigen Packung zurück nach Hannover gefahren.
Ja, mir reicht das 3-1 für Sandhausen schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben vor 2 Tagen die Meldung bekommen, also wir alle, nicht nur, soll jetzt nichts Exklusives heißen, sondern wir alle, dass gegen Nürnberg das Stadion voll ausgelastet werden kann. Ich sag mal Folgendes, richtig geil. Also nach dem super Spiel habe ich so richtig Bock, irgendwie für 30 Euro mir einen Kick gegen Nürnberg anzugucken. Wer ist dabei? Tim, bist du dabei?
Ich bin nicht bescheuert, ey. Ah,
okay. Ich komme mit, Tobi, ich komme mit.
Oh, guck mal an. Chris kommt mit. Also Kinder, nein, ich habe natürlich überhaupt keinen Bock, aber auf der anderen Seite, ich würde gerne mal wieder ins Stadion. Und aber trotzdem, also für diesen Effekt, das ganze Stadion ist voll, oder ist es natürlich nicht, das ganze Stadion könnte voll sein. Ich meine damit die Füllung der Plätze bitte, ja? Also nicht falsch verstehen. Das wird nichts. Also ich glaube, der Slusting hat getwittert, es reichen auch die 5.000 aus dem Dezember. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass doch ein paar mehr kommen, aber das war jetzt nicht die beste Generalprobe für die Uraufführung wieder vor potenziell vollem Hause. Also 96 lässt alles vermissen. 96 ist spätestens jetzt wieder vollkommen zurück im Abstiegskampf und droht sein Polster auf den Relegationsplatz zu verlieren und ist damit eigentlich im Heimspiel gegen Nürnberg schon so etwas wie mit dem Rücken zur Wand. Werden wir sehen, was sie daraus machen. Heute war ein gebrauchter Tag. Genießt die Sonne, genießt das schöne Wetter. Ärgert euch nicht über 96, das haben wir hier schon genug getan. Und bleibt bitte alle gesund, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, vorwärts nach weiter 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Und nach dem Outro kommt nochmal ein kleines Stückchen Werbung. Bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.